Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Dann wirst du lange in dem Land leben, das dir der Herr, dein Gott, gibt.
So steht es bekanntlich schon in der Bibel, im 4. Gebot. Der Respekt vor den eigenen Eltern und der älteren Generation. Für die vergangenen Zeiten war das selbstverständlich. Im Gegensatz zu heute, wie oft beklagt wird.
Vor einem grauen Haupt sollst du aufstehen und die Alten ehren. Begegnet den Alten mit Achtung und fürchtet euren Gott. Ich bin der Herr.
Die Zeiten, als Schülerinnen im Bus freiwillig ihre Sitzplätze für grauhaarige Damen räumten, sind vorbei. Es scheint nicht in unsere Gesellschaft zu passen, wenn Privilegien sich auf nichts als ein höheres Lebensalter stützen. Immerhin, so wird argumentiert, haben die Fahrschüler einen viel härteren Arbeitstag als die Rentner, die bloß zum Bummeln in die Stadt fahren.
In einer Gesellschaft, die den Wert ihrer Individuen nach deren Nutzung und Leistung bemisst, stehen die grauen Haare eher für eine belastende Existenz von lauter Unproduktiven und Schmarotzern.
Warum sollte ich vor den grauen Häuptern, die der Pflegekasse und mir doch nur auf der Tasche liegen, auch noch aufstehen? Die Autoren der Bibel hatten leicht reden, wenn sie die Ehrung ihrer Alten geboten.
Ein Massenphänomen war ein hohes Lebensalter in biblischen Zeiten noch nicht. Eher eine Rarität. Es gab aber auch noch keine Pflegekasse, keine staatliche Rente und keine Altersheime, an die die Versorgung der Senioren delegiert werden konnte. Sie oblag ganz den arbeitsfähigen Teilen der Großfamilie. Deshalb war es so wichtig, möglichst viele und gesunde Nachkommen zu haben.
Auch damals galt: Nur Kinder garantieren eine Zukunft. Und zwar nicht nur die Zukunft eines ganzen Volkes.
Ohne Kinder und deren Bereitschaft, die alt gewordenen Eltern zu ernähren, konnten die Alten einer halbnomadischen Gesellschaft nicht sicher sein, ob sie nicht irgendwann ihrem Schicksal überlassen würden. Denkbar war durchaus, dass sie eines Tages allein in einem Lager zurückblieben, während der Rest der Sippe weiterzog. Das Gegenbild, die Ehrung von Vater und Mutter, hatte also eine ganz konkrete, ja existenzielle Bedeutung.
Wer seinem Vater oder seiner Mutter flucht, der soll des Todes sterben. Seine Blutschuld komme über ihn, weil er seinem Vater oder seiner Mutter geflucht hat.
Je rigoristischer die biblischen Gebote klingen, desto massiver nähren sie den Verdacht, dass es auch schon zu Jakobs und Moses Zeiten manchmal an Respekt vor der älteren Generation gefehlt hat.
Hätte dieser Respekt sonst überhaupt so deutlich von den Gesetzen Israels eingefordert werden müssen?
Aus heutiger Sicht bot die streng patriarchale Gesellschaft des biblischen Israel manchen Anlass, dem Vater und Oberhaupt der Familie zu fluchen. Denn sie schränkte so ziemlich alles ein, was wir heute als Privatleben einfordern würden. Wahl des Ehepartners, Familiengründung und Familienplanung. Im alten Orient war das eben keine Privatsache.
Und schon gar keine romantische Angelegenheit. Es war ein Geschäft, ein Vertrag, der zwischen den Sippen Ältesten verhandelt wurde. Die Gefühle der beiden jungen Leute spielten für die Eheschließung keine oder nur eine untergeordnete Rolle.
Ist der Kandidat zeugungs-, die Kandidatin gebärfähig? Kann durch eine solche Ehe, meist sogar zwischen entfernten Verwandten, der eigene Besitz gesichert, vielleicht auch vermehrt werden? Das waren die entscheidenden Kriterien.
Denkt man an die Versippung des europäischen Hochadels, wirken diese unromantischen Maßstäbe gar nicht mehr so fremd. Das heißt aber auch, dass es wohl zu allen Zeiten und in ganz unterschiedlichen Kulturen immer Liebesgeschichten gegeben hat, die den jeweiligen konventionellen Rahmen sprengten.
Die Liebe zwischen dem Erzvater Jakob und Rahel ist ein berühmtes Beispiel dafür. In diesem biblischen Drama wird die ältere Generation durch Laban, den Vater Rahels und Onkel Jakobs, repräsentiert. Wie dieser berechnende Mann mit seiner eigenen Tochter und mit Jakob umspringt, spricht Bände für die autoritäre Willkür, mit der die Alten ihre Kinder gängeln und abhängig halten konnten.
Jakob und Rahel hatten gegenüber dem Stammesoberhaupt wenig zu melden. Von Anfang an diktierte Laban Jakob seinem Angestellten die Bedingungen. Seine Tochter? Die bekam der Verwandte natürlich nicht umsonst. Erstmal musste er 7 Jahre um Rahel dienen, als Viehhirte ihres Onkels. 7 Jahre harte Arbeit, ohne Lohn, versteht sich.
Liebe? Sehnsucht? Für Rahels Vater waren das Fremdwörter. Ihm ging es allein um den eigenen Vorteil. Er wollte möglichst viel von Jakobs Begabung für die Schafzucht profitieren. Schließlich schreckte er nicht einmal vor Vertragsbruch zurück.
Als die 7 Jahre um waren und Jakob endlich seine Verlobte heiraten wollte, bekam er in der Hochzeitsnacht Rahels Schwester untergeschoben. Für die richtige Braut sollte er 7 weitere Jahre dienen. Jakobs Empörung konterte Laban lapidar:
Es ist nicht Sitte in unserem Lande, dass man die Jüngere weggebe vor der Älteren.
Das war nichts anderes als eine schamlose Instrumentalisierung von Sitte und Moral für die eigenen materiellen Vorteile. Wenn die unattraktive älteste Tochter sitzen geblieben wäre, hätte Laban nämlich lebenslang für ihren Unterhalt sorgen müssen. So aber schlug der Raffke zwei Fliegen mit einer Klappe. Er wurde beide Töchter an einen fähigen Versorger los und konnte dessen geschicktes Händchen für die Schafzucht noch über viele Jahre als Quelle des eigenen Reichtums ausbeuten.
Letztlich konnte sich Jakob der skrupellosen Autorität Labans nur entziehen, indem er sich Jahre später mit seiner eigenen Familie heimlich absetzte.
Ein Rebell war der Erzvater Jakob nicht. Statt der harten Konfrontation schlug er zur Lösung von Konflikten lieber einen diplomatischen Weg ein. Oder er überließ die Initiative anderen. Die biblischen Erzähler stellen ihn als kluge, zurückhaltende, geschmeidige Persönlichkeit dar, die auch mal Gefühle zeigen konnte.
Schon als Kind hatte er sich lieber in den Frauenzelten aufgehalten, statt auf die Jagd zu gehen, wie sein Bruder Esau.
Gerade diese Persönlichkeitsmerkmale qualifizierten Jakob dazu, Israel eine gesegnete Zukunft zu garantieren.
Doch als der jüngere Sohn war er für diese Aufgabe, heute würde man sagen, für diese Führungsaufgabe, nicht vorgesehen. Erstgeborener Erbe von Segen und Verheißung war Esau, das Raubein der Familie. Sitte und Ordnung waren offenbar auf beiden Augen blind gewesen, als sie ihn, nicht den umsichtigen Jakob, zum Stammvater der dritten Vätergeneration bestimmten.
Der Konflikt, der sich daraus ergab, entsprach einem Umsturz der traditionellen Gepflogenheiten. War letztlich ein Aufbegehren Jakobs gegen den Vater Isaak, der an dieser Tradition festhalten wollte. Die Segenshandlung, durch die er Esau zu seinem Nachfolger machen wollte, war schon vorbereitet. Der wilde Esau schon auf der Pirsch.
Da griff Rebekka, Isaaks Frau, ein. Sie erkannte, dass ihr Lieblingssohn Jakob der Erbe des Vätersegens werden musste. Am Willen seines Vaters und allen Sittengesetzen vorbei, aber zum Segen für Israel, zum Wohle der Zukunft des Volkes. Sie überredete Jakob zum Betrug an Isaak und Esau und nahm alle Verantwortung auf sich.
Die Erzähler schildern diese weibliche Initiative gegen eine Generation, die die Zeichen der Zeit nicht mehr realisieren kann, nur mit einem Augenzwinkern. Der alte, blinde Isaak wird übers Ohr gehauen, um den falschen Sohn, also Jakob, zu segnen. Der Trick war nicht astrein, aber gerechtfertigt. Überlieferte Gesetze und Gottes Wille stimmten nicht überein, sodass die Reihenfolge der Erben einer Korrektur bedurfte.
Stammvater Israels wurde also Jakob, nicht Esau. Aber Jakob hatte zögerliche Seiten. Ohne die Entschlossenheit seiner Mutter hätte er kaum durchgesetzt, was durchgesetzt werden musste. Auch bei der Erziehung seiner eigenen Kinder zeigte er Schwächen und Inkonsequenzen. Zum Beispiel zog er die Söhne seiner Lieblingsfrau Rahel seinen anderen Kindern immer vor. Wie wütend und verbittert eine solch ungleiche Verteilung der väterlichen Sympathien die übrigen Geschwister machte, ist leicht nachzuvollziehen.
Das Israel der Nomaden und frühen Königszeit kannte keine Monogamie. Der hebräische Pater Familias konnte sich noch in einem Alter, in dem seine ältesten Söhne längst erwachsen waren, mit einer zweiten und dritten Frau verheiraten. Wenn die neue Partnerin dann etwa im Alter seiner Söhne war, konnte es passieren, dass sich der Sohn in die Frau seines Vaters verliebte und mit ihr schlief. Eine absolute Tabuverletzung und ein Gesetzesbruch.
Als Ruben, sein Ältester, mit der Mutter seiner Halbbrüder schlief, entzog Jakob ihm den Erstgeburtssegen.
Der Übergriff auf die Frauen des eigenen Vaters galt als eindeutiges Zeichen der Entmachtung, war also ein klassischer Rebellionsakt. Rubens Tat symbolisierte einen ungerechtfertigten Anspruch, wie er Jahrhunderte später von Abschalom, einem Sohn des Königs David, auf ähnliche Weise erhoben wurde.
Die Episode spielte viele Jahrhunderte nach der Zeit Jakobs. Israel war eine Großmacht. König David, ein Herrscher im Stile seiner altorientalischen Nachbarfürsten. Sein Thron stand für eine Machtposition, die ihm schon zu Lebzeiten von seinen Söhnen streitig gemacht wurde. Zu diesem Zweck hatte Abschalom einen Staatsstreich gegen seinen Vater angezettelt. Um den Bürgern von Jerusalem eindrücklich vorzuführen, wer in Zukunft ihr neuer Herrscher war, bedurfte es nur noch einer aussagekräftigen Tat, wie der Bemächtigung der Frauen Davids. Abschalom wollte Fakten schaffen.
So wurde also auf dem flachen Dach des Palastes für Abschalom ein Zelt aufgeschlagen und die Frauen wurden dorthin gebracht. Vor den Augen von ganz Israel ging Abschalom hinein und schlief mit den Nebenfrauen seines Vaters.
Der Putschversuch des Abschalom misslang und David erlangte seine Macht zurück. Das änderte allerdings nichts daran, dass es mit Israel immer weiter bergab ging. Die Königszeit war eine Folge von Zwisten, Kriegen, Niederlagen, religiösen Verirrungen und politischen Fehlentscheidungen.
So jedenfalls sah es Israels eigene Geschichtsschreibung. Das erwählte Volk hatte sich immer weiter von seinem Gott entfernt und bekam im 6. Jahrhundert die verdiente Quittung dafür. Die nationale Katastrophe des babylonischen Exils gründete auf einer religiösen Abkehr von Gott,
sagten die Theologen. Die Verfasser der Königsbücher hatten eine unbequeme Antwort auf die überall aufkeimende Frage, wie solch eine Niederlage ausgerechnet dem Volk Gottes passieren konnte. Warum galten die Verheißungen an Jakob und seine Kinder nicht mehr? Lag es vielleicht daran, dass die Mütter und Väter zuletzt keineswegs mehr gute Beispiele für die nachfolgenden Generationen gewesen waren, sondern ihren Kindern und Enkeln nur noch Fehler und Versäumnisse vererbt hatten, wie eine Krankheit?
An dieser Stelle bekam der Generationenkonflikt eine neue Dimension. Es ging nicht mehr um traditionelles Verhalten und Rebellionsakte, sondern um die Gottesvorstellungen. Wenn es zutraf, dass Israels Gott die Sünden der Väter an ihren Kindern und Enkeln heimsuchte, dann war Israels Gott nicht nur ausgesprochen nachtragend, sondern auch ungerecht. Den Nachgeborenen die Sünden ihrer Eltern nachzutragen, also Unbeteiligte quasi in Sippenhaft zu nehmen, nein, das konnte und durfte nicht im Sinne Gottes sein.
Wenn deutsche Nachkriegsgenerationen sich heute gegen die Vorstellung einer Kollektivschuld wehren, meinen sie etwas Ähnliches. Nachgeborene wollen die Fesseln sprengen, die sie an die heillose Vergangenheit ihres Volkes ketten.
Was habt ihr da für ein Sprichwort im Land Israel? Ihr sagt, die Väter essen unreife Trauben und die Söhne bekommen davon stumpfe Zähne?
Wir würden diesen Spruch heute vielleicht etwas anders formulieren. Die Eltern haben zu viele Süßigkeiten gegessen und die Kinder bekommen Karies. Aber im Ernst, das Sprichwort bringt die Absurdität eines Generationenvertrages auf den Punkt, der die Übernahme sämtlicher Altlasten einschließt. Es geht nicht darum, die Sünden der Vergangenheit zu vergessen oder zu relativieren, sondern um die Frage, ob eine neue Generation nicht auch eine neue, eine eigene Chance verdient.
Das Ja, das der Prophet Ezechiel den exilischen und nachexilischen Generationen mit auf den Weg gab, durchbrach die unselige Verstrickung mit den Sünden der Väter. Unter dieser Voraussetzung kann neu begonnen, können die Irrwege analysiert und eine Wiederholung vermieden werden.